Seid gegrüßt, liebe Freunde und Glaubensgeschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God. Ich möchte über die 10 Gebote und das Tier sprechen. Ihr habt von den 10 Geboten und vom Tier der Offenbarung gehört. Besteht da ein Zusammenhang? Und warum verstehen manche Menschen nicht, dass das Tier im Aufstieg begriffen ist? Hat es etwas mit dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu tun, das manchmal auch als Geheimnis der Bosheit bezeichnet wird? Wir werden uns mit den Schriftstellen zu den 10 Geboten und zum Tier befassen. Außerdem werden wir uns mit dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit auseinandersetzen und sehen, ob ihr zu denen gehören werdet, die Gott gehorchen, seine Gebote halten und das Malzeichen des Tieres nicht annehmen. Viele Menschen bezeichnen sich als gute Christen oder versuchen es zumindest, leben aber gesetzlos. Schlagen wir den 2. Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, auf und lesen wir, was der Apostel Paulus vor langer Zeit geschrieben hat. Das war etwa im Jahr 50 oder 60 NCHR, also vor mehr als 1950 Jahren, soweit wir wissen. Ab Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Zur Zeit des Apostels Paulus gab es etwas, das man das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nannte. Beachten Sie, dass es als Geheimnis bezeichnet wird. Es ist ein Geheimnis, weil nicht jedem klar ist, was diese Gesetzlosigkeit genau ist und was damit zusammenhängt. Doch sie war bereits zur Zeit des Apostels Paulus wirksam. Es heißt, nur wer sich jetzt zurückhält, wird es tun, bis er aus dem Weg geräumt ist. Vers 8. Und wenn der Gesetzlose offenbar wird. Halten wir hier inne. Obwohl also in der Endzeit ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit herrscht, wird ein Gesetzloser offenbar werden. Weiter heißt es, den wird der Herr mit dem Hauch seines Mundes verzehren und mit dem Glanz seines Kommens vernichten. Das Kommen des Gesetzlosen geschieht nach dem Wirken Satans. Damit ist klar, dieser Gesetzlose handelt im Einklang mit Satans Plan. Jesus sagte, Satan sei von Anfang an ein Lügner, der Vater der Lüge und ein Mörder. Das ist ein Verstoß gegen 2 der 10 Gebote. Wir könnten nun genauer darauf eingehen, wie Satan alle 10 Gebote gebrochen hat oder noch immer bricht, aber stattdessen sprechen wir über einen seiner Komplizen, das Tier der Offenbarung. Darauf kommen wir gleich zurück. Weiter heißt es, der kommende Gesetzlose wird alle Macht haben und Zeichen und trügerische Wunder vollbringen. Weltweit haben sich viele Menschen von Zeichen und trügerischen Wundern beeindrucken lassen. Weiter heißt es, und mit jeder Art von ungerechter Verführung unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Hoffentlich besitzt du die Liebe zur Wahrheit. Hoffentlich ruft dich der Vater in seine Familie, damit auch du die Liebe zur Wahrheit entwickelst. Und ich hoffe, dass du heute mehr über die 10 Gebote und das Tier verstehst und den Unterschied zwischen denen, die dem Tier folgen, und denen, die es nicht tun, erkennst. In 2. Thessalonicher 2,11 heißt es, darum wird Gott ihnen eine starke Verblendung senden, so dass sie der Lüge glauben. Es gibt Menschen, die allen möglichen Lügen über Religion glauben. Unabhängig von ihren religiösen Ansichten sollten sie bedenken, dass es über 7 Milliarden Menschen auf der Erde gibt und viele unterschiedliche religiöse Überzeugungen haben. Mir ist bewusst, dass es die interreligiöse, ökumenische Überzeugung gibt, dass alle Wege zu demselben Gott führen. Das ist nicht der Fall. Es gibt eine wahre Religion, alle anderen sind falsch und viele Menschen glauben einer Lüge. Vers 12 sagt, damit alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben. Psalm 119, Vers 172, sagt, Gottes Gebote seien Gerechtigkeit. Doch beachte, dass diese Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht besitzen. Sie wollen die Wahrheit nicht glauben, zumindest nicht genug, um danach zu leben und entsprechend zu handeln. Sie haben Gefallen an der Ungerechtigkeit, also am Bruch der Gebote. In Epheser 5, Vers 6 warnt Paulus davor, sich von leeren Worten täuschen zu lassen. Dieses Geheimnis offenbart sich im griechisch-römisch-protestantischen Glauben in Bezug auf viele Aspekte von Gottes Gesetz, wie beispielsweise die 10 Gebote. Im Wesentlichen argumentieren sie so, wie Johannes es in 1. Johannes 5, Verse 1 bis 3 schrieb: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren, und jeder, der den Vater liebt, liebt auch sein Kind. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, indem wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Das ist in der Tat die Liebe zu Gott, seine Gebote zu halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die wahre Kirche Gottes hält an Gottes Gesetz fest. Sie lehrt, dass Gott Gesetze gegeben hat und dass deren Befolgung der Menschheit viel Gutes bringt, darunter ein erfülltes, gesundes und produktives Leben. In der Kirche Gottes verkünden wir, dass Gottes Gesetz nicht aufgehoben ist. Es wurde erhöht und geehrt, wie Jesaja in Jesaja 42,21 prophezeit hat und von Jesus weiter ausgeführt. Mehr dazu finden Sie beispielsweise in Matthäus 5, 17, 48. Bevor ich fortfahre, möchte ich Ihnen, da ich viele Bibelstellen erwähnen werde, Folgendes mitteilen. Einige davon werden Sie vielleicht nicht nachlesen können, da ich nur darauf verweise. Wir haben eine Broschüre mit dem Titel Die 10 Gebote, der Dekalog, das Christentum und das Tier. Sie ist kostenlos online auf Englisch verfügbar unter www.ccog.org. Um es zu finden, gehen Sie zum Reiter Literatur, dann zu Bücher und Broschüren und blättern Sie durch die Liste. Dieses Buch befindet sich ziemlich weit unten. Sie können es lesen und studieren sowie alles nachlesen, was ich in der heutigen Predigt nicht behandle. Meine Notizen für die heutige Predigt stammen aus dem ersten Entwurf dieses Buches. Kommen wir nun zu Psalm 119. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Die Gemeinde Gottes lehrt, was die Bibel in Psalm 119, Vers 105 lehrt: Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes erhält uns, damit wir wissen, welchen Weg wir gehen, wie wir leben und was wir tun sollen. Weiter zu Vers 172. Ich habe ihn vorhin für Sie zusammengefasst: Meine Zunge soll von deinem Wort reden, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Die wahre christliche Kirche lehrt, dass Gottes 10 Gebote eines seiner größten Geschenke an die Menschheit sind und dass seine Gebote Gerechtigkeit bedeuten. Sie zu halten, spiegelt Liebe wider, wie es in 1. Timotheus 1,5 heißt. Das Ziel des Gebots aber ist die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Der Sinn der Gebote ist also Liebe. Im Buch Genesis gab es Adam und Eva, die eine Entscheidung treffen mussten, und sie trafen die falsche. Sie aßen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Beachten Sie, dass es Gutes und Böses gab. Nicht alles, was Sie lernten, war böse. Es gab auch Gutes. Heute scheinen die Kirchen der Welt Gutes zu tun. Viele Menschen haben ihr Leben dem Ziel gewidmet, das zu fördern, was sie für richtig hielten. Viele haben versucht, anderen in irgendeiner Form zu dienen. Oftmals äußern die Geistlichen dieser Gruppen Aussagen, die gut sind oder zumindest gut erscheinen. Das ist mit ein Grund, warum dies ein Geheimnis der Bosheit bleibt. Wäre es immer nur eindeutig böse gewesen, würden die Menschen das erkennen. Wenn Gut und Böse vermischt sind, fällt es den meisten Menschen schwer, den Unterschied zu erkennen. Und genau das tat Satan im Garten Eden. Die Frau sah den Baum und dass seine Früchte gut zum Essen waren, und sie wünschte sich, weise zu sein. Gewiss, sie wollte weise sein. Sie nahm die Frucht und aß sie. Der Baum sah nicht hässlich aus, und die Frucht sah nicht gefährlich aus, sie sah gut aus. Aber er war gut und böse zugleich. Wenn Gut und Böse vermischt sind, ist es für die Menschen viel schwieriger, sie zu erkennen. Schlagen wir im Neuen Testament Matthäus, Kapitel 7, nach. Manche glauben, dass Dämonenaustreibung, Zungenrede und Erscheinungen etwa solche, die sich als Maria ausgeben oder andere Zeichen und Wunder vollbringen, Beweise für die Echtheit einer Kirche seien. Das ist jedoch nicht das, was Jesus in Matthäus 7 lehrte. Lesen wir Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Es gibt eine besonders bekannte Kirche, die Exorzisten beschäftigt. Weiter in Vers 22. Und viele Wunder in deinem Namen getan? Verschiedene Gruppen glauben, diverse Wunder vollbracht zu haben. Jesus antwortet, und ich werde ihnen erklären, dass ich euch nie gekannt habe. Weicht von mir, ihr Übeltäter! Trotz der Behauptungen einiger Protestanten genügt es nicht, Jesus einfach Herr zu nennen. Das griechische Wort für Gesetzlosigkeit ist Anomia und bezeichnet das Übertreten von Gottes Gesetz. Ich möchte aus Psalm 119, Vers 21 vorlesen. Ich werde dies aus der alten King James Übersetzung der Bibel lesen. Meistens werde ich die New King James Version verwenden. Dort heißt es, du hast die Stolzen, die verflucht sind, zurechtgewiesen, die von deinen Geboten abweichen. Wenn du noch im Matthäus-Evangelium liest, lies Matthäus 24, Vers 12. Jesus spricht dort eine Prophezeiung über die Endzeit aus und bringt sie mit der Gesetzlosigkeit in Verbindung. Matthäus 24 beginnt mit Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich denke, das ist eine Prophezeiung über die Welt im Allgemeinen, aber auch über einige Christen, die immer mehr wie Laodizeer werden. Vielleicht werden sie nicht kalt, aber ihre Begeisterung wird nachlassen. Im Moment werden sie lau, viele werden kalt. Vers 13 sagt, wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Beachten Sie, dass Gesetzlosigkeit in der Endzeit überhand nehmen wird. Die erkaltete Liebe vieler scheint sich auf die Laodizeer zu beziehen. Wie bereits erwähnt, schließt dies wohl auch einige ein, die eher zur Bekehrung geneigt gewesen wären. Wir sehen nun, dass die Laodizeer die Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes in der Welt nicht wirklich unterstützen. Sie sind nicht mit ganzem Herzen dabei. Sie lehnen es nicht ab, sondern stehen ihm eher gleichgültig gegenüber oder halten es nicht für so wichtig. Nur wenige Menschen heutzutage verstehen das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, obwohl eine gründliche Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, beispielsweise Jesaja 28, 10-13, zur Erklärung beiträgt. Siehe auch 2. Timotheus 3, 16-17. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit hängt mit bekennenden Christen zusammen, die glauben, sie müssten Gottes 10 Gebote nicht halten, es gäbe zu viele Ausnahmen oder akzeptable Formen der Buße, um Gottes Gebot zu brechen. Obwohl sie also meinen, eine Form von Gottes Geboten zu haben, leben sie kein Christentum, das Jesus oder seine Apostel als legitim anerkennen würden. Eines der Probleme mit dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist, dass auf der einen Seite viele Protestanten stehen. Martin Luther beispielsweise, der als Vater der Reformation gilt, bezeichnete den Papst als Antichristen. Daher betrachten viele dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit und vermuten, dass es mit dem Antichristen zusammenhängt. Sie sagen, laut Luther habe dies angeblich etwas mit dem Vatikan und den Katholiken zu tun. Protestanten sehen das anders. Katholiken und griechisch-orthodoxe behaupten zwar, die 10 Gebote zu halten oder geben zumindest vor, sie zu halten, aber ich glaube nicht, dass sie es wirklich tun. Die Protestanten hingegen halten sie nicht. Daher wird angenommen, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in gewissem Maße mit den Protestanten zu tun hat, und die Protestanten wiederum vermuten, dass es mit den Katholiken zusammenhängt. Viele der Griechen und Römer ähnelten den Pharisäern. Die Pharisäer brachen die Gebote, behaupteten aber, ihre Traditionen rechtfertigten dies. Jesus verurteilte dies in Matthäus 15, 3, 9. Auch Jesaja warnte in Jesaja 30,9 davor, dass Menschen sich als Gottes Volk bezeichnen würden, aber gegen sein Gesetz rebellieren würden. Traurigerweise erleben wir dies auch heute noch. Das Geheimnis der Bosheit, wie der Apostel Paulus es nannte, wirkte bereits zu Lebzeiten der Apostel. Dies steht auch im Zusammenhang mit einer biblischen Warnung vor dem großen Babylon, dem Geheimnis der Endzeit, die in Offenbarung 17,3-5 beschrieben wird. Für die griechisch-römischen Protestanten ist sie ein Rätsel, da sie offiziell nicht an die Einhaltung des Gesetzes gebunden sind. Viele Protestanten sind der Ansicht, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und es gewissermaßen am Kreuz besiegelt wurde. Ich möchte nun auf 1. Johannes, Kapitel 2, eingehen. Protestanten neigen dazu zu glauben, dass sie das Gesetz halten, wenn sie Jesus lieben. Wer das glaubt, irrt sich. Es geht nicht darum, dass man Jesus nicht lieben soll, denn das tut man ja. Lesen wir 1. Johannes 2, beginnend mit Vers 3. Daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, er bleibe in ihm, der soll auch so wandeln, wie er gewandelt ist. Und Jesus hielt die 10 Gebote. Wie ich bereits erwähnte, pflegen die griechisch-römischen, griechisch-orthodoxen und orthodoxen Christen sowie die römisch-katholischen Christen und einige andere Traditionen, die ihrer Ansicht nach den 10 Geboten widersprechen. Sie bekennen sich zwar zu den 10 Geboten, leben sie aber nicht wirklich. Was die katholische Sicht auf die Protestanten betrifft, möchte ich ein Zitat des Katholiken Frederick William Faber vorlesen. Er starb 1863 und lehrte: Der Protestantismus ist eine Vorwegnahme des Antichristen. Betrachten wir einige der 10 Gebote und wie die griechisch-römischen Protestanten sie verletzen. Es gibt viele Arten, wie die griechisch-römischen Protestanten das 1. Gebot verletzen. Am offensichtlichsten ist, dass sie menschliche Traditionen über das Wort Gottes stellen. Dies tun sie unter anderem dadurch, dass sie umbenannte heidnische Feste, Weihnachten, Ostern, Halloween und so weiter, anstelle der heiligen Tage Gottes begehen. Sie vermischen die Heilige Schrift mit abgewandelten heidnischen Ritualen, die die meisten scheinbar akzeptieren. Wir haben eine Broschüre zu diesem Thema in englischer Sprache mit dem Titel »Sollten Sie Gottes heilige Tage oder dämonische Feiertage begehen?« Sie ist kostenlos auf unserer Website erhältlich unter www.ccog.org. Leider übernehmen Menschen alle möglichen Symbole, die nicht biblisch sind, und glauben, dass dies im Rahmen ihrer Traditionen akzeptabel sei. Wir sehen dies sowohl bei Protestanten als auch bei römisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen und katholischen Kirchen. Zum Beispiel hat Ishtar, Oster oder Ostern, wie auch immer man sie nennen mag, so nicht existiert. Sie war die Göttin der Fruchtbarkeit und des Krieges. Ishtar hatte auch Verbindungen zur altbabylonischen Mysterienreligion. Sie wurde auch Beltis genannt. Beltis war die Gemahlin von Bel-Nimrod. Sie galt als Königin der Fruchtbarkeit und war auch als die große Mutter bekannt. Das ähnelt der heutigen Verehrung Marias, der Mutter Jesu. Ishtar gehörte außerdem zur assyrischen Triade. Was das 2. Gebot betrifft, so behaupten die griechisch-orthodoxen Christen im Wesentlichen, dass dieses Gebot seit Jesu leibhaftigem Kommen nicht mehr von besonderer Bedeutung sei. Ich besitze ein Buch mit dem Titel »Die orthodoxe Kirche« von Timothy Ware. Sein Name änderte sich später, da er nun Bischof der orthodoxen Kirche ist. Er führt aus, dass die römisch-katholische Kirche beschlossen habe, dieses Gebot dem 1. zuzuordnen, obwohl die frühen Christen erkannten, dass es sich um 2 separate Gebote handelte. Die Kirchengeschichte belegt dies und die römisch-katholische Kirche wird dies bestätigen, indem sie das 1. Gebot, Götter nicht über Gott zu stellen, und das 2. Gebot, das Götzenbilder betraf, bestätigt. Es handelte sich um 2 separate Gebote, und diese galten als die ursprünglichen 10 Gebote. Die orthodoxe Kirche hat zumindest dieses Recht. Sie besitzt die ursprünglichen 10 Gebote. Die römisch-katholische Kirche änderte sie später im 4. oder 5. Jahrhundert aufgrund des Einflusses von Augustinus und aus anderen Gründen. Obwohl Protestanten im Allgemeinen nicht dieselben Idole und Ikonen verehren, gibt es auch bei ihnen Formen des Götzendienstes in Verbindung mit ihren Kirchen. Häufig finden sich dort Kirchtürme als Symbol. Kirchtürme und Kreuze stehen in Zusammenhang mit der Verehrung des Sonnengottes, und manche protestantische Prediger scheinen Geld zu vergöttern. Der Vatikan besitzt immense Mengen an Gold, Silber, Schmuck, unschätzbarer Kunst und Land. Er hat auch hungernde Mitglieder auf der ganzen Welt, scheint aber nicht der Ansicht zu sein, dass er diese Artefakte, von denen viele tatsächlich Götzenbilder sind, verkaufen sollte, um die Hungernden zu unterstützen. Die Apostel hingegen halfen den Armen und Hungernden, wie man in Jakobus 2, 14, 17, Galater 2,10 und Apostelgeschichte 11, 28, 30 nachlesen kann. Und was ist mit dem dritten Gebot? Schlagen wir Markus Kapitel 7 auf. Vielleicht denken Sie jetzt, ich dachte, Sie würden über das Tier in den 10 Geboten sprechen. Das tue ich auch, aber denken Sie daran. Der Apostel Paulus sagte, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sei bereits am Werk und werde sich noch verschlimmern. Im Laufe der Kirchengeschichte haben wir immer wieder das Geheimnis der Gesetzlosigkeit erlebt, bedingt durch Traditionen und andere Gründe, die Menschen anführen, um die 10 Gebote zu umgehen. Ich erwähnte die griechisch-orthodoxen, die römisch-katholischen und die protestantischen Kirchen. Es mag Sie überraschen, dass Jehovas Zeugen die 10 Gebote nicht anerkennen. Ich fand das seltsam, aber es gehört tatsächlich zu ihren Glaubensgrundsätzen. Weiter geht es mit dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 5. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Ältesten, sondern essen Brot mit ungewaschenen Händen? Er, gemeint ist Jesus, antwortete ihnen: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie Lehren verkünden, die von Menschen stammen. Denn ihr lasst Gottes Gebot beiseite und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Sie bekennen sich also zwar zu Gott, wollen ihm aber nicht wirklich glauben. Und ich glaube, das ist ein Verstoß gegen das dritte Gebot. Außerdem hat Jesus in Matthäus 5, 33, 37 den Menschen gesagt, sie sollen nicht fluchen, und die meisten griechisch-römischen Protestanten schwören dennoch Eide. Kommen wir nun zum vierten Gebot. Die griechisch-römischen Protestanten und Zeugen Jehovas glauben ebenfalls nicht, dass dieses wörtlich zu befolgen ist. Sie halten es nicht für falsch, am Sabbat zu arbeiten, und betrachten den Sonntag in der Regel als Sabbat. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 11, wird jedoch deutlich, dass das Gebot, den siebten Tag als Sabbat zu halten, weiterhin besteht. Dort wird auch gelehrt, dass nur diejenigen, die ihn aufgrund ihres Ungehorsams nicht einhalten, das Gegenteil behaupten. Man kann im Neuen Testament nachlesen, dass der Sabbat am siebten Tag für Gottes Volk weiterhin gilt. Aufgrund mancher Fehlübersetzungen wird das nicht immer deutlich, aber genau das lehrt es. Dort steht auch, dass andere einem davon abraten werden, und man sollte ihnen nicht glauben. Vielleicht denken Sie, das sei nur meine Interpretation. Nein, das ist es nicht. Ich möchte auf den griechischsprachigen Origenes von Alexandria eingehen. Er sagte, und dies ist eine Übersetzung aus seiner Opera 2, was aber ist das Fest des Sabbats anderes als das, was der Apostel sagt? Es bleibt also noch der Sabbatismus, das heißt, die Einhaltung des Sabbats durch das Volk Gottes. Lasst uns sehen, wie der Sabbat von einem Christen gehalten werden soll. Am Sabbat soll man sich von allen weltlichen Arbeiten fernhalten. Widmet euch geistlichen Übungen, geht in die Kirche, lest die Heilige Schrift und nehmt an der Unterweisung teil. Das ist die Einhaltung des christlichen Sabbats. Origenes verstand ihn, auch wenn er ihn selbst nicht praktizierte. Wahre Christen verstanden und praktizierten ihn. Origenes beherrschte das Koine Griechische und viele Protestanten glauben fälschlicherweise, dass das Sabbatgebot entgegen der Bibel aufgehoben sei. Doch selbst Martin Luther war der Ansicht, dass Christen den Sabbat halten sollten. Aber er lehrte ihn am falschen Tag und auf die falsche Weise. Ein weiteres Geheimnis der Bosheit ist die teilweise Einhaltung des Sonntags als Sabbat. Der Sonntag wurde zur Verehrung der heidnischen Sonnengötter genutzt und von den heidnischen Christen nicht wirklich als Sabbat begangen. Auch versuchen nur wenige Menschen, den Sonntag so zu halten, wie es ein wahrer Christ als Sabbat am siebten Tag tun würde. Es mag Ausnahmen geben, aber im Allgemeinen wird er nicht so begangen. Viele glauben, dass schon der geringste Versuch, den Sonntag zu halten, ein Sabbatgebot erfüllt. Doch das beruht auf menschlicher Vernunft, menschlicher Tradition und Äußerlichkeiten. Es hat keine biblische Grundlage. Was das fünfte Gebot betrifft, so glauben die griechisch-römischen Protestanten zwar, dass sie lehren, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Aber da Gott unser Vater ist, gehen sie nicht so weit, ihn zu ehren und seinem Wort zu gehorchen. Was das sechste Gebot betrifft, so billigen die griechisch-römischen Protestanten im Allgemeinen militärische Morde. Ich möchte in Lukas 3, Vers 14, lesen. Dort sagt Johannes der Täufer, ebenso fragten ihn die Soldaten, gemeint ist Johannes der Täufer, und sagten, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, schüchtert niemanden ein und klagt niemanden fälschlich an, seid zufrieden mit eurem Sold. Das Wort, das mit einschüchtern übersetzt wird, ist das griechische Wort diaseio, das in der King James Übersetzung mit Gewalt wiedergegeben wird. Strongs Konkordanz übersetzt es mit gründlich erschüttern, einschüchtern, Gewalt anrichten. Es stammt von den beiden griechischen Wörtern diagnosis und seio ab. Diagnosis bedeutet Untersuchung und seio bedeutet erschüttern, aufwühlen, erschüttern. Ein Soldat, der versucht, jemanden zu töten, kann unmöglich nicht aufwühlen, einschüchtern. Jesus war jüdischer Bürger, doch sein Reich, seine wahre Heimat, war nicht von dieser Welt. Dasselbe gilt für seine Diener, die wahren Christen. Deshalb beteiligen wir uns nicht an weltlichen Kämpfen. Auch befürworten wir keine Gewalt im Sport. Christen sollen nicht von dieser Welt sein. Doch das Geheimnis der Bosheit hat die Menschen überzeugt, dass dies Gottes Welt sei und der Militärdienst für Christen angemessen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass wahre Christen immer die Verfolgten waren, nicht die Verfolger. Dies unterscheidet sie von den griechisch-römischen Protestanten, die allesamt an blutigen Verfolgungen beteiligt waren. Im Hinblick auf das siebte Gebot erweiterte Jesus die Definition von Ehebruch und schränkte die Scheidung ein. Das kann man in Matthäus 5, 27 bis 32 nachlesen. Die römisch-katholische Kirche erlaubt angeblich keine Scheidung, doch ihre Praxis der Annullierung und Wiederverheiratung widerspricht diesem Gebot. Die Kirche verstößt damit gegen das siebte Gebot. Die Protestanten geben nicht einmal vor, Scheidung und Wiederverheiratung zu verbieten, obwohl einige Konfessionen dies tun. Genau aus diesem Grund wurde die anglikanische Kirche gegründet. König Heinrich VIII. Wollte sich scheiden lassen. Der Bischof von Rom verweigerte ihm die Scheidung, woraufhin er den katholischen Glauben verließ und in seinem Land eine neue Kirche gründete. Seltsamerweise konvertierte der Großteil des römisch-katholischen Klerus und schloss sich ihm an. Die griechisch-orthodoxe Kirche behauptet zwar, gegen Scheidung zu sein, fördert sie aber tatsächlich. Was genau meinen sie mit fördern? Wir werden uns Maleachi Kapitel 2 zuwenden. In der orthodoxen Kirche ist es erlaubt, dass Priester verheiratet sind, und das ist auch gut so. Das Neue Testament lehrt, dass die meisten Apostel verheiratet waren und es keine Einschränkungen für Geistliche gab. Die Bibel sagt, dass Bischöfe verheiratet sein sollen, aber das ist nicht die Lehre der orthodoxen Kirche. Sie fordert Männer auf, sich von ihren Frauen zu trennen, wenn sie älter werden und ihre Libido nachlässt. Sie trennen sich von ihren Frauen, um Bischof werden zu können. Wenn ein Priester Bischof werden kann, muss er das tun. Das ist falsch. Maleachi 2, Abvers 14, sagt, Und du fragst, warum? Weil der Herr Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, mit der du treulos gehandelt hast. Doch sie ist deine Gefährtin und deine Frau durch den Bund. Hat er sie nicht zu einem gemacht, indem er einen Rest des Geistes übrig ließ?
Und warum nur einen?
Er sucht gottgefällige Nachkommen. Darum hütet euch vor eurem Geist und handelt nicht treulos mit der Frau eurer Jugend. Im Buch Maleachi steht, dass man, wenn die Frau alt wird, nicht sagen soll, ich brauche sie nicht mehr, oder dass man eine andere Frau will, oder dass man sie nicht mehr unterstützen will. Die orthodoxen Christen lehren jedoch, dass die Priesterlaufbahn, die die Möglichkeit zur Bischofsweihe bietet, wichtiger sei als die Ehe.
Man solle die Frau vernachlässigen. Das ist falsch.
Dennoch behaupten sie, die ursprüngliche Religion zu vertreten, obwohl die Bibel besagt, dass Bischöfe verheiratet sein sollen. Kommen wir zum achten Gebot. Die griechisch-römischen Protestanten, die in der Vergangenheit Land und Eigentum von wahren Christen und anderen gestohlen haben, glauben im Allgemeinen nicht uneingeschränkt an den Zehnten. Jesus lehrte in Matthäus 23,23 und Lukas 11,42, dass der Zehnte gezahlt werden soll. Auch in Maleachi 3, 8 bis 10 sagt Gott, dass das Nichtzahlen des Zehnten Diebstahl ist. Das Geheimnis der Ungerechtigkeit besagt, dass man den Zehnten nicht zahlen muss, wenn man es sich nicht leisten kann. Das mag manchen einleuchten, aber ich war in meinem Leben mehrmals arm und habe trotzdem den Zehnten gezahlt. Es braucht Glauben, den Zehnten zu zahlen.
Glauben an Gottes Verheißungen.
In Maleachi heißt es beispielsweise, dass Gott diejenigen segnen wird, die den Zehnten und Opfergaben geben. Die meisten Menschen glauben das nicht wirklich. Diejenigen aber, die an die 10 Gebote glauben und sie richtig befolgen, glauben daran. Was das 9. Gebot betrifft, so legen viele der Lehren der griechisch-römischen Protestanten falsches Zeugnis gegen die Bibel ab. Siehe dazu die Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 22. Satans Taktiken umfassen Andeutungen und Beschimpfungen. Seit langem verführt Satan Menschen dazu, gegen den wahren Glauben zu sprechen. Vers 22 lautet, wir möchten aber von euch hören, was ihr denkt, denn wir wissen, dass diese Sekte überall verleumdet wird. Griechisch-römische Protestanten behaupten oft, Mitglieder der wahren Kirche Gottes seien Teil einer Sekte. Dies geschah dem Apostel Paulus, wie in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, Verse 5 bis 14 und Kapitel 28, Vers 22, nachzulesen ist.
Es passiert uns ständig. Im Internet findet man allerlei Lügen über mich. Ich habe heute wieder welche gelesen, aber die Menschen scheinen Lügen zu lieben und zu glauben.
Denken Sie daran, dass der Apostel Paulus warnte, dass diejenigen, die die Wahrheit nicht lieben, Lügen vorziehen. Unangemessene Gerüchte sind schlichtweg falsch. Diejenigen aus den griechisch-römischen protestantischen Gruppen, die die fortdauernde Kirche Gottes als Sekte bezeichnen, legen ein falsches Zeugnis ab. Wahre Christen sollen kein falsches Zeugnis ablegen. Die römisch-katholische Beichte mag zwar oberflächlich betrachtet fromm erscheinen, birgt aber die Gefahr, Menschen zu lehren, dass Lügen in Ordnung sei. Sie müssten lediglich zur Beichte gehen und auswendig gelernte Gebete als Strafe für ihre Sünden aufsagen. Obwohl die meisten griechisch-römisch-protestantischen Glaubensrichtungen Habgier offiziell ablehnen, wird sie in ihren Gesellschaften in der Realität nicht als Problem wahrgenommen. Sie mischen sich zudem unangemessen in die Weltpolitik ein. Darüber hinaus ist der Umgang der römisch-katholischen Kirche mit dem Tod, insbesondere ihre Lehre vom Fegefeuer, von Habgier geprägt. Davor warnte Jesus in Lukas 20, 46, 47. Ich werde das hier nicht weiter ausführen, aber im Grunde warnte Jesus vor denen, die Witwen bestehlen. Eine römisch-katholische Quelle propagierte das Fegefeuer-Evangelium als einzigartige und bedeutende Lehre ihrer Kirche. Im Grunde besagt es, dass Sündigen ohne wahre Reue erlaubt sei, da Gott einen im Fegefeuer ausreichend leiden lasse, um die Erlösung zu verdienen. Obwohl die Befürworter dies leugnen,
ist dies das Endergebnis ihrer Lehre und somit ein falsches Evangelium. Das Fegefeuer-Evangelium fördert die Sünde, da es nicht zu einer angemessenen Reue über die Sünden in diesem Leben führt, die für Christen jedoch unerlässlich ist. Mehr dazu finden Sie in der Apostelgeschichte 2,38 und im Hebräerbrief 12,14-17. Leider haben die griechisch-römischen Protestanten, Jehovas Zeugen und andere das Geheimnis der Gesetzlosigkeit akzeptiert. Manche Protestanten und Jehovas Zeugen lehren gegen die Notwendigkeit für Christen, die 10 Gebote zu halten. Die griechisch-römischen und einige andere protestantische Kirchen hingegen begründen ihre Einhaltung mit Argumenten. Im Laufe der Zeit betrachteten immer mehr Mitglieder der griechisch-römischen Kirchen Ausnahmen von Gottes Gesetzen als normal und akzeptabel. So meinen heute manche, der Sonntag sei in Ordnung, Christen könnten im Militär dienen, man müsse nicht mehr die Wahrheit sagen und Gott nicht mehr über alles stellen. Ich möchte Ihnen einen Text des verstorbenen Evangelisten Hermann Höh vorlesen. Darin finden Sie einige seiner Kommentare. Vielleicht finden Sie ihn interessant. Er schrieb, Apostelgeschichte 20,29-30. Der Lehrer der Heiden gemeint ist der Apostel Paulus, der erklärt, wie der Abfall vom Glauben beginnen würde. Er versammelte die Ältesten und Pastoren der Gemeinde in Ephesus, um ihnen eine letzte Botschaft über ihre Verantwortung für die örtlichen Gemeinden zu verkünden. Denn, sagte Paulus, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe unter euch kommen werden, die die Herde nicht schonen. Auch werden aus eurer Mitte Männer auftreten, die Verkehrtes lehren.
Warum?
Um Jünger zu sich zu ziehen. Haben Sie die volle Bedeutung dieser beiden Verse erfasst? Die Ältesten oder Pastoren wurden besonders versammelt, weil unmittelbar nach Paulus, Weggang aus Ephesus falsche Pastoren, Wölfe im Schafspelz in den örtlichen Gemeinden auftauchen würden, um Christen zu verführen. Und selbst unter den bereits in den Gemeinden tätigen Ältesten würden einige die Lehre Jesu verfälschen, um sich Anhänger zu sichern. Paulus wies den Evangelisten Timotheus an, zu überzeugen, zurechtzuweisen, zu ermahnen mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Wünschen handeln wollen. Sie werden sich Lehrer anhäufen und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zuwenden. Dies ist in 2. Timotheus 4,2-4 zitiert. Dies geschah zur Zeit der Apostel und Evangelisten. Viele, die in den örtlichen Gemeinden der frühen Kirche Gemeinschaft pflegten, hielten nach etwa 2 Generationen nicht an der gesunden Lehre fest, weil sie nicht wirklich Buße getan und daher den Heiligen Geist nie empfangen hatten. Sie folgten Lehrern, die aus Geldgier ihre Wünsche durch die Predigt von Fabeln, den verführerischen Fabeln des Mystizismus und der Sonnenanbetung, die das Römische Reich erfasst hatten, befriedigten. Weiter schrieb Dr. Hö, als Paulus einen 2. Brief an die heidnischstämmigen Thessalonicher schrieb, belehrte er sie über das Geheimnis der Bosheit, die bereits wirkt. Das findet sich in 2. Thessalonicher 2,7. Die Lehren der Gesetzlosigkeit waren zu Paulus Zeiten wirksam. Die römische Welt war von Mysterienreligionen durchdrungen, die auf alten Sonnengottverehrungspraktiken beruhten. Viele von ihnen stellten fest, dass ihnen mehr Menschen folgten, wenn sie den Namen Jesu erwähnten. Judas musste in seinem Brief die Mahnung aufnehmen, dass jeder Christ ernsthaft für den Glauben kämpfen soll, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Denn es haben sich unbemerkt einige eingeschlichen, die schon längst zum Gericht bestimmt sind. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrn und Gott, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Das sind sinnliche Menschen, die Spaltungen verursachen und den Heiligen Geist nicht haben. Sie lehrten Buße, schrieb Dr. Hö, nicht Reue. Judas sagte, diese Prediger hätten ihre Anhänger von der Gemeinschaft der Gläubigen getrennt. Dann geht Dr. Hö auf 1. Johannes 2,19 ein. Als Johannes seine Briefe schrieb, fügte er diese traurige Bemerkung über diejenigen hinzu, die sich zunächst unbemerkt eingeschlichen hatten. Sie gingen von uns aus, aber sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehörten, so wären sie bei uns geblieben. Aber sie gingen aus, damit offenbar würde, dass keiner von ihnen zu uns gehörte. Damit endet sein Schreiben. Um auf die Predigt zurückzukommen: Lasst euch nicht von religiösen Führern täuschen, die euch sympathisch erscheinen, wenn sie die 10 Gebote nicht befürworten, lehren und danach streben, sie zu halten. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Abvers 12, warnt der Apostel Paulus: Was ich aber tue, das werde ich auch weiterhin tun, um denen die Gelegenheit zu nehmen, sich in ihren Taten so zu rühmen wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel Christi verkleiden. Und das ist kein Wunder. Denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Besonderes, wenn sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Der Apostel Paulus hielt sich weiterhin an Gottes Gesetze, wie man in der Apostelgeschichte 25,8 nachlesen kann. Auch Jesus tat dies, wie in Johannes 15,10 zu lesen ist. Paulus lehrte die Menschen, ihm nachzueifern, so wie er Jesus nachgeeifert hatte, 1. Korinther 11,1. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit oder Bosheit besteht darin, dass der religiöse griechisch-römisch-protestantische Glaube und die Zeugen Jehovas viele Gebote Gottes umgehen. Dennoch meinen sie, damit im Recht zu sein und einen guten Eindruck auf andere zu machen. Jesus warnte davor in Matthäus 7,13. Er lehrte auch, dass einige wenige, die in Lukas 12,32 als die kleine Herde bezeichnet werden, den rechten Weg gehen würden. Ich weiß, manchmal gehe ich diese Bibelstellen recht schnell durch, aber Sie können das Buch auch auf Englisch auf unserer Website lesen unter www.ccog.org. Es wird auch die 10 Gebote, der Dekalog, das Christentum und das Tier genannt. In Johannes 4,23 sagt Johannes, dass Gott Geist ist und die ihn anbeten, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Die Wahrheit ist die Bibel, und sie lehrt, dass wahre Christen Gottes Gebote halten werden. Und was ist mit dem Tier und den 10 Geboten? Während des gesamten Zeitalters der Kirche hat die Macht des Tieres oder Satans Macht durch verschiedene Führer, die nicht das Tier selbst waren, sondern verschiedene Antichristen, sei es ein politischer oder ein religiöser Antichrist, die Menschen dazu gebracht, Gesetzlosigkeit zu akzeptieren. Dies geschah während des gesamten Zeitalters der Kirche. Ein wesentlicher Unterschied zwischen wahren Christen und anderen in der Endzeit besteht darin, dass die wahren Christen Gottes 10 Gebote halten oder sich darum bemühen werden, sie zu halten. Um es nicht zu wiederholen, lese ich noch einmal aus Matthäus 24, 12 bis 13 vor: Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird abnehmen. Die Ehrfurcht vor Gottes Geboten wird sinken. Doch die Gläubigen, die bis zum Ende ausharren, werden gerettet werden. Ausdauer formt den Charakter und Charakter die Hoffnung. Christen werden in der Zeit des Tieres Hoffnung brauchen, denn die Macht des Tieres wird Christen schrecklich verfolgen. Schlagen wir Offenbarung 12 auf. Ich lese Vers 17. Der hier erwähnte Drache ist Satan. Und der Drache wurde wütend auf die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Geschlecht, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Sie haben das Zeugnis Jesu Christi, also sind sie Christen. Sie halten die Gebote Gottes. Ich habe einige protestantische Schriften gelesen, die behaupten, dies beziehe sich auf Juden, die nach einer Entrückung vor der Trübsal oder ähnlichem Unsinn bekehrt werden. Nein, es handelt sich um Christen. Sie halten die Gebote. Wenn wir zu Daniel Kapitel 7, Vers 25 gehen, denn wir werden in diesen Schriftstellen noch mehr über Verfolgung lesen, dann finden wir dort die Rede vom Tier. Es heißt, er wird prahlerische Worte gegen den Höchsten reden, die Heiligen des Höchsten verfolgen und sich vornehmen, Zeiten und Gesetze zu ändern. Dann werden die Heiligen für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Nun komme ich zu Offenbarung 14. Doch zuvor möchte ich betonen, dass wir über Christen sprechen. Viele Christen und Heilige werden dem Tier für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ausgeliefert sein. Offenbarung 14 beginnt mit Vers 9, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wer das Tier und sein Bild anbetet und sein Malzeichen auf seiner Stirn oder auf seiner Hand annimmt, der soll auch von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der unverdünnt in den Kelch seines Zorns eingeschenkt ist. Er soll mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Vers 12 sagt: Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die Gottes Gebote und den Glauben an Jesus bewahren. Es ist nicht von ungläubigen Juden die Rede. Diese Menschen bewahren Gottes Gebote und haben den Glauben an Jesus. Sie sind Christen in der Zeit des Tieres. Sie sind nicht auf Juden beschränkt. Vers 13: Da hörte ich eine Stimme vom Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, selig sind die Toten, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, und ihre Werke folgen ihnen nach. Beachten Sie, dass ihre Werke ihnen folgen. Die Christen der Endzeit werden die 10 Gebote halten. Sie sind nicht nur gläubige Juden, wie ich bereits sagte, wie manche Protestanten behauptet haben. Die Macht des Tieres offenbart eine Entität, die sich denen entgegenstellt, die die 10 Gebote halten. Der Mensch der Sünde fördert die Sünde. Er ist in das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, auch Geheimnis der Bosheit genannt, verstrickt, denn er gibt vor, religiös und moralisch zu sein. Menschen, die den wahren Glauben nicht angenommen haben, werden ihm folgen. Er duldet keine Menschen, die Gottes 10 Gebote tatsächlich befolgen. Die Bibel stützt die Ansicht, dass die Macht des Tieres jedes einzelne der 10 Gebote brechen wird. Er wird sich über alle Götter erheben. Ich werde die 10 Gebote durchgehen, um zu zeigen, wie das Tier jedes einzelne der 10 Gebote brechen wird. Les Daniel 11,36. Dann wird der König nach seinem eigenen Willen handeln. Er wird sich über alle Götter erheben und verherrlichen. Er wird Lästerungen gegen den Gott der Götter reden und wird Erfolg haben, bis der Zorn Gottes vollendet ist. Denn was beschlossen ist, wird geschehen. Er wird weder den Gott seiner Väter noch die Begierde der Frauen achten, noch irgendeinen Gott. Denn er wird sich über sie alle erheben. Er wird über allen Göttern stehen. Das ist es, was das Tier tun wird. Die Menschen tun das heute schon. Sie glauben nicht, sich über alles zu stellen, aber aus Eitelkeit und Stolz wollen sie nicht nach Gottes Willen handeln. Sie stellen Gott nicht an erste Stelle. Das Tier wird es ziemlich unverhohlen zeigen. Andere Menschen werden etwas zurückhaltender sein. Ich habe bereits erwähnt, dass es sich bei dem Tier um das Tier aus dem Meer aus Offenbarung 13, 1 bis 10 handelt. Es gibt aber noch ein anderes Tier. Das Tier der Erde aus Offenbarung 13,11. Dies ist der Antichrist, und ich möchte etwas über ihn lesen. Ich schlage Offenbarung 13,12 auf. Dort ist vom Tier der Erde, dem Antichristen, die Rede, und er übt alle Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und veranlasst die Erde und ihre Bewohner, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Er wird die Menschen dazu anstiften, das erste Tier anzubeten. Das erste Tier ist offensichtlich nicht Gottvater. Das verstößt also gegen das erste Gebot. Im zweiten Gebot lesen wir in den folgenden Versen, was der Antichrist tun wird. Dort heißt es: Er verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die ihm vor den Augen des Tieres zu tun gegeben wurden. Er fordert die Bewohner der Erde auf, ein Bild des Tieres anzufertigen, das vom Schwert verwundet wurde und wieder lebte. Ihm wurde Macht gegeben, dem Bild des Tieres Leben einzuhauchen, so dass das Bild des Tieres sprechen und bewirken konnte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Götzendienst ist also eindeutig ein Zeichen des Tieres. Das Tier könnte Symbole wie Kreuze verwenden, die viele aufgrund ihrer Traditionen für akzeptabel halten. Nun komme ich zu Daniel Kapitel 11, Vers 38. Dort geht es darum, dass das Tier selbst das zweite Gebot bricht. Es heißt, stattdessen wird er einen Gott der Festungen ehren, einen Gott, den seine Väter nicht kannten, mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kostbarkeiten.
Nun zum dritten Gebot.
In Daniel 11, das ich schon einmal gelesen habe, heißt es, dass er Lästerungen gegen den Gott der Götter aussprechen wird. Er verstößt also gegen das dritte Gebot. In Daniel 7, Vers 25, den ich ebenfalls schon gelesen habe, steht, dass er prahlerische Worte gegen den Allerhöchsten sprechen wird. Schauen wir uns auch die Offenbarung 13 im Neuen Testament an. Ich lese nun die Verse 5 und 6 vor. Und ihm wurde ein Maul gegeben, das große Dinge und Lästerungen redete, und ihm wurde Vollmacht gegeben, dies 42 Monate lang zu tun. Da tat er seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und seine Wohnung und die im Himmel wohnen zu lästern. Und was ist mit dem vierten Gebot? Lesen wir weiter in Offenbarung 13. Dort heißt es, dass der Antichrist dies tut. Er bewirkt, dass allen, Kleinen und Großen, Reichen und Armen, Freien und Sklaven, ein Malzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn gegeben wird, so dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer wer das Malzeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Gehen wir zum nächsten Kapitel. Ich habe dies bereits in Offenbarung 14, Vers 11 gelesen. Diejenigen, die das Tier und sein Bild anbeten und das Malzeichen seines Namens annehmen, haben weder Tag noch Nacht Ruhe. Darüber hinaus heißt es in Daniel 7,25, dass er Zeiten und Gesetze ändern will. Vielleicht wird das Tier den Kalender verändern und die Wochentage auf irgendeine Weise anpassen. Viele Sabbatheiliger sahen in der Sonntagsheiligung das Malzeichen des Tieres. Christen werden gemäß Hebräer 4, 9-11 in Gottes Ruhe eingehen. Die Anhänger des Tieres hingegen nicht. Zum fünften Gebot lasse ich bereits aus Daniel 11,37. Dort heißt es, er wird den Gott seiner Väter nicht achten, denn er wird sich über sie alle erheben. Dies impliziert, dass er seine Eltern entehrt, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird. Nun, das mag seltsam klingen, aber lesen wir Offenbarung 17, beginnend mit Vers 16. Das Tier wird seine geistliche Mutter, die Hure, verraten. Es geht nicht darum, dass es der geistlichen Hure hätte gehorchen sollen, sondern darum, was mit den Anhängern des Tieres geschehen wird. Offenbarung 17,16. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, werden die Hure hassen, sie verwüsten und entblößen, ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss zu erfüllen, einmütig zu sein und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Auch wenn nicht explizit erwähnt wird, dass die Macht des Tieres das fünfte Gebot brechen wird, finden sich in den Heiligen Schriften einige Hinweise darauf. Sie wird den wahren Gott der Bibel gewiss nicht ehren, was ebenfalls einen Verstoß gegen das fünfte Gebot darstellt. Kommen wir nun zu Offenbarung 13, Vers 4. Dort geht es um das sechste Gebot. Es heißt, so beteten sie den Drachen an, der dem Tier die Macht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm Krieg führen? Das Tier ist eine kriegführende Macht. In Vers 7 heißt es, es wurde ihm gegeben, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu überwinden. Es wird das sechste Gebot brechen. In Vers 15 heißt es, das Bild des Tieres sollte sprechen und bewirken, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Dies ist die Macht des Antichristen, die mit dem Tier zusammenwirken wird. Nun lesen wir in Daniel 11. Vers 32. Dort sehen wir, was das Tier, auch bekannt als der König des Nordens, tun wird. Daniel 11, Vers 32. Diejenigen, die gegen den Bund sündigen, wird er mit Schmeichelei verführen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und große Taten vollbringen. Und die Verständigen unter dem Volk werden viele unterweisen. Dennoch werden sie viele Tage lang durch Schwert und Feuer, durch Gefangenschaft und Plünderung fallen. Daraus erkennen wir, dass die Macht des Tieres mit Mord in Verbindung stehen wird. Was das siebte Gebot betrifft, schlagen wir die Offenbarung des Johannes auf. Ich weiß, ich komme immer wieder von Daniel zur Offenbarung zurück. Diesmal geht es um Offenbarung Kapitel 17. Das Tier wird zu denen gehören, die eine Zeit lang mit dem geheimnisvollen Babylon, der großen Unzucht treiben werden. Beginnen wir mit Vers 1. Kommt, ich will euch das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. So entrückte er mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll gotteslästerlicher Namen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher voll Gräuel und der Unreinheit ihrer Unzucht. Auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Das Tier wird sich am geistlichen Ehebruch beteiligen und ihn fördern. Was das achte Gebot betrifft, so wird das Tier andere Länder erobern und sich ihren Besitz nehmen. Schlagen wir noch einmal Daniel auf. Daniel 11, beginnend mit Vers 39. So wird er gegen die stärksten Festungen eines fremden Gottes vorgehen, den er anerkennen und dessen Ruhm er mehren wird. Und er wird sie über viele herrschen lassen und das Land zum Gewinn unter sich aufteilen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Prophezeiung, die sich auf die Vereinigten Staaten bezieht, da diese im 21. Jahrhundert über die stärksten Festungen verfügen. Doch er wendet sich nicht nur gegen die Vereinigten Staaten und einige ihrer Verbündeten, siehe Vers 40. Zur Zeit des Endes wird der König des Südens ihn angreifen, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen wie ein Wirbelwind, mit Streitwagen, Reitern und vielen Schiffen, und er wird in die Länder eindringen, sie überwältigen und durchziehen. Kommen wir nun zu Vers 43. Er wird Macht haben über die Schätze aus Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens, auch die Libyer und Äthiopier werden ihm folgen. Hier stoßen wir auf das achte Gebot, das mit Diebstahl zu tun hat. In Vers 39 lesen wir, dass er Land erobern und es gewinnbringend unter sich aufteilen wird. Er wird fremdes Land stehlen. Dann wird er einziehen und Gold, Silber und Kostbarkeiten aus Ägypten rauben. Was das neunte Gebot betrifft, so heißt es in Daniel 8,24, seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht aus eigener Kraft. Satan wird ihn beeinflussen. Er wird furchtbar vernichten und Erfolg haben und gedeihen. Er wird die Mächtigen vernichten und auch das heilige Volk. Durch seine List wird er den Betrug unter seiner Herrschaft gedeihen lassen. Und er wird sich selbst in seinem Herzen erhöhen. Er wird viele in ihrem Wohlstand vernichten. Dazu gehören beispielsweise die angelsächsischen Nationen wie Kanada, Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich. Er bricht also das neunte Gebot, weil er Täuschung anwenden wird. Schlagen wir Kapitel 11 im Buch Daniel auf und lesen wir mehr über die Macht des Tieres. In Vers 23 heißt es: Und nachdem der Bund mit ihm geschlossen ist, wird er betrügerisch handeln, denn er wird heraufziehen und mit einer kleinen Anzahl von Menschen mächtig werden. Menschen, denen die wahre Liebe zur Wahrheit fehlt, werden dieser Lüge glauben. Der Apostel Paulus warnte davor, doch diese Lüge wird durch Wunder gefördert, wie in 2. Thessalonicher 2, 8-11 und Offenbarung 13, 11-15 beschrieben. Auch wirtschaftliche Erpressung wird eingesetzt. Davon wird in den Versen 16-18 die Rede, ebenso wie von Verfolgung, über die in Offenbarung 13,7 und Daniel 11, 31-35 berichtet wird. Satans Taktik besteht darin, mehrere Mittel gleichzeitig zu nutzen, wie etwa Zeichen und vorgetäuschte Wunder, wirtschaftliche Erpressung, die Vermischung von Wahrheit und Irrtum sowie Verfolgung. Manche denken vielleicht: Moment mal, es ist doch in meinem besten Interesse, zu tun, was das Tier will, und es ist doch gottesfürchtig genug. Sagt es denn nicht manchmal auch nette Dinge? Menschen glauben Lügen, weil ihre Liebe zur Wahrheit nicht ausreicht, um in dieser Zeit gerettet zu werden. Sie glauben zwar, sie könnten gerettet werden, aber die Bibel warnt sie davor. Was das zehnte Gebot betrifft, so heißt es in Daniel 8,25, er wird sich sogar gegen den Fürsten der Fürsten erheben, aber er wird ohne menschliche Hilfe zerbrochen werden. Dass er sich gegen den Fürsten der Fürsten erheben wird, bedeutet, dass er versuchen wird, sich über Gott zu erheben. In Daniel 11,24 heißt es, er wird friedlich einziehen, selbst in die reichsten Orte des Landes, und er wird tun, was seine Väter und Vorfahren nicht getan haben. Er wird Beute, Raub und Reichtümer unter ihnen verteilen und seine Pläne gegen die Festungen schmieden, aber nur für eine Zeit. Er wird nach dem Reichtum der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens, Neuseelands und Großbritanniens gieren, und offenbar auch nach dem anderer Länder. Das Tier ist eine habgierige Macht. Es wird planen, sich Dinge anzueignen, die ihm nicht gehören. Es will Gottes Macht. Das Tier wird jedes der zehn Gebote brechen und erwarten, dass seine Anhänger es ihm gleichtun. Die Heilige Schrift bezeichnet den Bruch jedes einzelnen der zehn Gebote als Sünde. Beispiele hierfür sind das erste Gebot in 1. Samuel 15, 24-25, das zweite Gebot in 2. Mose 32, 22-30, das dritte Gebot in Hiob 2, 9-10, das vierte Gebot in Nehemia 9,14 und 28-29, das fünfte Gebot in Lukas 15,18, das sechste Gebot in 1. Mose 4,7, das siebte Gebot in 1. Mose 39,9, das achte Gebot in Matthäus 5,30, das neunte Gebot in 5. Mose 23,21 und das zehnte Gebot in Römer 7,17. Warum habe ich diese lange Liste überhaupt durchgelesen? Und ja, ich weiß, ich bin etwas schnell durchgegangen. Ich wollte euch nur sagen, dass vielen nicht bewusst ist, dass die Bibel sagt, dass jeder Verstoß gegen die zehn Gebote eine Sünde ist. Die Bibel nennt diesen Gebotsbrecher den Menschen der Sünde. Den Sohn des Verderbens, der sich allem widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Heiligtum genannt wird. Das steht in 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4. Nun schlagen wir 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 1 auf. Dies bezieht sich nicht nur auf das Tier. Das aber sollst du wissen. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. Mit schweren Zeiten meint er die Endzeit. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerlich, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zügellos, brutal, dem Guten feindlich, verräterisch, unbesonnen, aufgeblasen, vergnügungssüchtig statt gottesfürchtig. Sie haben zwar den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Zu ihnen gehören solche, die sich in die Häuser einschleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen und von allerlei Begierden getrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Nun, das Tier wird dies tun. Das steht im Widerspruch zu dem, was wir tun sollen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Das Tier wird sich seiner Arroganz rühmen. Wie bereits erwähnt, wird dies in Daniel angedeutet. Gottes Gesetz und Gebote sind heilig, wie Römer 7,12 besagt, doch das Tier wird diejenigen erhöhen, die diesen Bund verlassen. Das Tier ist ein götzendienerischer, mörderischer Verfolger, dem es an natürlicher Zuneigung mangelt. Die Bibel deutet nicht darauf hin, dass das Tier viel von Vergebung hält. Das Tier wird lästern und ungeheuerliche Verleumdungen aussprechen, die gegen das dritte und neunte Gebot verstoßen. Die Bibel spricht davon, wie das Tier in Wut gerät und sich maßlos erhöht. Das Tier wird sich gegen die Heiligen, das Volk des Heiligen Bundes, verschwören, wie es in Daniel 11, 30 bis 32 heißt. Das Tier wird zum Verrat anstiften, was gegen das neunte und zehnte Gebot verstößt. Daniel 11, 29-43 zeigt, dass das Tier eigensinnig sein wird. Auch in Offenbarung 13, 5,8 ist dies beschrieben. Das Tier liebt sich selbst mehr als Gott. Es wird Frömmigkeit vortäuschen, wie in Daniel 11,38 zu lesen ist. Es wird mit dem Götzendiener und falschen Propheten zusammenarbeiten. Davon ist in Offenbarung 16,13-14 die Rede. Es wird den wahren Gott verleugnen, weil es gesetzlos sein und die Leichtgläubigen durch ihre Begierden gefangen nehmen wird. Wie bereits erwähnt, wird das Tier Wunder vollbringen, wirtschaftliche Erpressung betreiben und verfolgen. Es wird verschiedene Lügen als Wahrheit verkünden, und leider wird der Großteil der Menschheit dies hinnehmen. Paulus warnt im 2. Timotheusbrief eindeutig vor Menschen in der Endzeit, die Gottes Gebote missachten. Dazu gehören auch das Tier und der Mensch der Sünde. Ich möchte nun etwas aus Hesekiel 18,18 vorlesen. Ich werde die Stelle aus der Douay-Rheims-Übersetzung der Bibel lesen, da sie uns verdeutlicht, dass wir für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Es heißt, was seinen Vater betrifft, so ist er, weil er seinen Bruder unterdrückt und misshandelt und inmitten seines Volkes Böses getan hat, in seiner eigenen Schuld gestorben. Und ihr fragt, warum hat der Sohn nicht die Schuld seines Vaters getragen? Wahrlich, weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gebote gehalten und danach gehandelt hat und lebt, so wird er leben. Gottes Gebote zu brechen ist Schuld, und Schuld ist Sünde. Gottes Gebote zu halten führt zum Leben. Auch die protestantischen Übersetzungen der King James und der New King James Version lehren dasselbe. Die Geduld der Heiligen im Neuen Testament zeigt sich darin, dass sie Gottes Gebote während der Zeit dieses Tieres halten werden, wie es in Offenbarung 14,12 heißt. Schauen wir uns Offenbarung 22,14 an. Manche behaupten, die 10 Gebote seien aufgehoben. Doch betrachten wir, was das letzte Kapitel des letzten Buches der Bibel sagt. Selig sind, die seine Gebote halten, damit sie Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Glaubt keiner Lüge. Die 10 Gebote sind nicht abgeschafft. Wir sehen, dass einige der Gebote hier ausdrücklich aufgeführt sind. Nun mag man einwenden, dass das Sabbatgebot und einige andere Gebote in Offenbarung 22 fehlen. Lesen wir dazu Jesaja 66 im Alten Testament, Verse 22 und 23. Dort heißt es, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffen werde, vor mir bestehen bleiben werden, spricht der Herr, so sollen auch eure Nachkommen und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass von Neumond zu Neumond und von Sabbat zu Sabbat alles Fleisch kommen wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Daraus sehen wir, dass der Sabbat gehalten wird. Gott erwartet von seinem Volk, dass es die Gebote bis heute hält. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir alle außer Jesus, der nicht gesündigt hat, gesündigt haben und Gottes Herrlichkeit verfehlt haben, wie es in Römer 3,23 heißt. Auch in 1. Johannes 1,10 steht, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.
Gibt es Hoffnung?
Ja.
Ich möchte 1. Johannes 1,6-10 lesen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen bedeutet, uns von der Ungerechtigkeit und dem Übertreten der Gebote Gottes abzubringen und uns dazu zu bekehren, die Gebote Gottes zu halten. Ich habe bereits die Pharisäer erwähnt. Die Pharisäer glaubten, die 10 Gebote zu halten. Wir haben einen englischen Artikel dazu unter www.kokwritter.com. Die Website enthält Informationen darüber, wie die Pharisäer gegen jedes einzelne der 10 Gebote verstoßen haben. Die Pharisäer waren wie die Griechen und Römer, die zwar behaupteten, die Gebote zu halten, es aber nicht taten und sie im Grunde umgingen. Der Apostel Paulus warnte davor, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde, in der Endzeit offenbart werden würde, doch dies blieb ein Geheimnis. Paulus mahnte die Menschen, sich nicht zu wundern, wenn Satan sich als Engel des Lichts verkleidet. Daher sollte es kein großes Geheimnis sein, dass seine Diener wie Engel der Gerechtigkeit erscheinen. Fallen Sie nicht auf Argumente herein, die gegen die 10 Gebote sprechen. Jesus sagte, dass das Brechen der 10 Gebote böse sei und dass ihre Einhaltung Liebe beweise. Sie können dies in Matthäus 22, 37-40 nachlesen. Die Autoren des Neuen Testaments wiesen immer wieder auf die Gebote hin. Dennoch halten viele, die sich zum Christentum bekennen, sie nicht wirklich. Das Neue Testament lehrt in Matthäus 22, 37-40 und Jakobus 2, 8-12, dass die 10 Gebote zeigen, wie man Gott und den Nächsten liebt. Die 10 Gebote sind nicht einfach nur Regeln. Sie zeigen Gottes Lebensweise. Sie zeigen Gottes Volk, wie wir leben sollen. Zum Beispiel sollen wir nicht nur nicht fluchen, sondern uns auch nicht nach Gott nennen, ohne wirklich Christen zu sein. Wir sollen nicht nur am Sabbat ruhen, sondern auch Gutes tun. Wir sollen nicht nur nicht töten, sondern auch unsere Feinde lieben. Wir sollen nicht nur nicht stehlen, sondern arbeiten und geben. Wir sollen nicht nur kein falsches Zeugnis ablegen, sondern Zeugen der Wahrheit sein. Wir sollen nicht nur Regeln für uns selbst befolgen, sondern auch freundlich zu anderen sein. Wir sollen uns dem Werk Gottes widmen. Wir sollen Freundlichkeit üben. Für andere beten. Wer die Gebote so hält, wie Gott es beabsichtigt hat, bringt die Gaben des Geistes zum Vorschein, von denen in Galater 5, 22 bis 23 geschrieben steht. Das Geheimnis der Bosheit betrifft Lehrer, die sich zu Jesus bekennen, aber gegen das Gesetz verstoßen. Die Macht des Tieres in der Endzeit wird sich gegen wahre Christen richten, also gegen diejenigen, die Gottes Gebote halten. Die Gebotsbewahrer werden den Gebotsbrechern widerstehen, und genau das mussten verfolgte wahre Christen im Laufe der Geschichte immer wieder tun. Am Ende wird es jedoch schlimmer sein als je zuvor. Jesus warnte davor in Matthäus 24,21. Wir lesen auch davon, wie die Heiligen in die Hand des Tieres gegeben werden, Daniel 7,25, und was das Tier in Offenbarung 13, 15 tun wird. Wirst du auf der Seite Gottes und der 10 Gebote stehen oder auf der Seite des Tieres und derer, die gegen das Gesetz verstoßen? Nur wer Gottes Gebote hält und nicht Lügen glaubt, die ihnen widersprechen, wird Anrecht auf den Baum des Lebens haben, von dem in Offenbarung 22, 14 bis 15 die Rede ist. Lasst euch nicht von falschen Argumenten anderer täuschen. Seid gesegnet. Haltet Gottes Gebote. Kämpft ernsthaft für den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. In der Endzeit wird es einen Kampf geben zwischen denen, die auf der Seite des Tieres stehen, das gegen die 10 Gebote ist, sie bricht und alle dazu verleiten will, sie zu brechen, und denen, die auf der Seite Gottes stehen. Letztere sind diejenigen, die wahrhaftig an Jesus Christus glauben und sich ernsthaft bemühen, Gottes Gebote zu halten. Das Tier wird ihnen entgegentreten. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und der Bosheit war im gesamten Zeitalter der Kirche präsent. Lasst euch davon nicht täuschen. Haltet Gottes Gebote jetzt, damit ihr euch nicht von dem Geheimnis der Bosheit und den Zeichen und trügerischen Wundern täuschen lasst, die über die Welt kommen werden, um die ganze Welt zu versuchen. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God.